Segnetes Weihnachtsfest allen, die ich jetzt vorhin noch nicht begrüßt habe. Freut mich sehr, wieder unter euch hier zu sein und euch zu grüßen. Für mich war es natürlich ein bisschen komisch, in der Wohnung zu sein. Erste Weihnachten und meine Mutter ist nicht da, aber ich werde sie ja noch dann nach Weihnachten sehen. Alle reden im Moment von Flüchtlingen. Und auch wir in der KIB tun das natürlich und überlegen uns, wie können wir die vielen Flüchtlingskinder erreichen. Wir haben sind wahrscheinlich schon wieder ein paar Monate, unser Heftchen begegnet dem König in Arabisch nochmal drucken lassen, 360.000 Exemplare. Und wir verteilen das schon auf der Route in Mazedonien und in Serbien. Ihr könnt mich gleich darauf ansprechen, dann zeige ich euch das, müsst ihr mal in nahe sehen. Auch zum Beispiel in Flüchtlingslagern. Hier habe ich so ein paar Bilder von einem Kind, das dieses Heftchen in Holland bekommen hat. Auch in Deutschland sind wir natürlich dabei. Und im Moment machen wir uns sogar noch Gedanken, ob wir nochmal ein Extraheft, speziell für Flüchtlingskinder und dann gleich auch in mehreren Sprachen, auflegen oder entwerfen. Die Entscheidung soll so in gut 2 Wochen fallen, Mitte Januar. Und ihr könnt einfach dafür beten, dass der Herr uns da leitet. Ich habe vorhin dieses Heftchen da liegen sehen. Ich weiß nicht, wie viele Exemplare es da noch gibt, aber ich möchte euch da sehr empfehlen. Hier ist ein sehr interessanter Artikel drin von meinem Vorgesetzten auf Seite 6 und 7. Alle Kinder dieser Welt brauchen Jesus. Und ich möchte das sehr empfehlen. Es ist ja heute oft so, wie soll man eigentlich helfen angesichts der so großen Not, an die ja auch uns zu Herzen geht. Und er hatte ein sehr feines und sehr klares Wort gesagt. Und das kann man, er hat es natürlich jetzt im Blick auf unsere Arbeit geschrieben, aber das kann man sicherlich auf viele andere Arbeiten auch anwenden. Und darum empfehle ich euch diesen Artikel mal so ganz grundsätzlich. In diesem Zusammenhang hat sich vielleicht ja auch schon rumgesprochen, dass die KIB in Deutschland im Moment keinen Missionsleiter hat. Unser bisheriger Missionsleiter Christian Pletsch hat hier nochmal das Editorial geschrieben zum letzten Mal und ist jetzt oder fängt im kommenden Jahr in Adelshofen an, hat also gewechselt. Und das ist ein ganz großes Gebetsanliegen. Und ist auch mir ein ganz besonderes Anliegen, denn solange wir keinen Missionsleiter haben, bin ich quasi Interims-Missionsleiter. Und ich sag mal, wir haben, ich mal ausgerechnet, ich glaube, 18 Länder in Europa, die keinen Landesleiter haben. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ein Land 5 Mitarbeiter hat oder 80. Ja, wie die KIB Deutschland. Und von daher könnt ihr da einfach auch für mich beten. Im Moment habe ich also da viel zusätzliche Arbeit und ich möchte diesen Zeitraum so kurz wie irgend möglich halten. Gut, so jetzt lese ich uns den Predigttext aus Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Lieber Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du selber zu uns sprichst, in unser Herz hinein, dass du uns deinen Heiligen Geist als Lehrer gibst, der uns dieses Wort erläutert und erklärt, dass es uns groß wird Und das ist vor allen Dingen dein Sohn, den du an Weihnachten gesandt hast, groß und herrlich wird. Amen. Ja, Weihnachten ist eines der ganz großen Christusfeste. Und weil das so ein großes Fest ist, kann man gar nicht alles auf einmal betrachten. Also wir könnten uns jetzt mit den Umständen befassen. Ja, das Brot des Lebens liegt in einer Futterkrippe in einem Ort, der übersetzt Brothausen heißt. Also diese Umstände und viele andere, damit könnten wir uns befassen. Wir könnten uns mit dem tiefen Grund seines Kommens befassen. Und da würden sicherlich mehrere Predigten für gebraucht werden. Oder wir könnten uns, und das wollen wir jetzt mal heute tun, wir können uns mit der Person dessen, der gekommen ist, befassen. Und dabei soll uns dieser Text aus dem Hebräerbrief leiten. Der Hebräerbrief hat ja ein großes Thema. Jesus ist größer. Ja, genau, das ist das Thema. Dieser Brief ist an Christen geschrieben, die zum größten Teil Juden waren. Und im Judentum des ersten Jahrhunderts, da wurde unwahrscheinlich viel Wesen zum Engel gemacht. Ja, Engel, die waren die Großen. Heute oft auch wieder. Manche schenken sich zu Weihnachten einen Engel und mit dem Wunsch verbunden, möge ein Engel um dich sein. Es ist erstaunlich, mit wie wenig manche zufrieden sind. Darum sagt Vers 4 hier, ja, dass Jesus doch unendlich größer ist und höher als die Engel. Wenn seine Gegenwart um uns ist, das ist doch eine ganz andere Qualität als die Gegenwart eines Engels. Wer gibt sich schon mit einem ausgelatschten und geflickten Paar Schuhe zufrieden, wenn er auch einen Porsche haben kann? Ja? Und dieser Unterschied ist klein im Vergleich zu dem Unterschied zwischen den Engeln und Jesus. Jesus ist herrlich, Jesus ist größer. Dieser Text und dieses Thema wird uns zu Weihnachten gegeben, damit es uns geht wie dem Simon in der Schriftlesung. Der sah ein Kind. Viele sahen nur ein Kind, aber er sah mehr. Wie haben wir es eben gehört? Er sah das Heil der Welt. Ja? Den Heiland für die Nationen. So, dass es uns so an Weihnachten geht, dazu ist uns dieser Text gegeben. Schon der Anfang zeigt, dass Christus in einer ganz anderen Liga spielt als die Engel oder eben auch jetzt als die Propheten. Wir sehen hier am Anfang, wird uns gesagt, Gott hat schon immer geredet zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Wir haben einen Gott, der sich mitteilt und deshalb redet. Aber er hat sein Reden gleichsam in Phasen aufgeteilt. Phase 1, da geschah sein Reden immer nur bruchstückhaft. Dem einen Propheten hat er dieses Element seines Heilsplans erklärt, einem anderen Propheten hat er ein anderes Element seines Heilsplans erklärt. Das war schon großartig und sicher auch für den jeweiligen Propheten was ganz Besonderes und für die Leute, die das dann hören konnten. Aber, wie gesagt, in dieser Phase immer nur bruchstückhaft und das ist vielleicht noch entscheidender, es geschah durch Boten, die von sich aus überhaupt nichts wussten. Ja? Jede Kleinigkeit musste man denen offenbaren, sonst hatten die nichts zu sagen. Und dann kommt Phase 2. Und jetzt redet Gott noch einmal. Und diesmal im Sohn. Und das heißt nicht durch ein bisschen besseren Propheten oder durch einen etwas größeren Propheten, sondern es heißt in einer völlig neuen Qualität. Dem Sohn wird nicht einfach ein bisschen mehr offenbart, er ist selber Offenbarer der Wahrheit. Er ist selber so vertraut mit den Gedanken des Vaters. Er kennt sich selber so aus in allen Angelegenheiten, allen himmlischen Angelegenheiten, dass seine Worte unmittelbar göttliche Autorität beanspruchen können. Er ist mehr als ein Prophet. Er spielt in einer ganz anderen Liga als die Propheten. Und in dem redet Gott zu uns. Und dieses letzte Reden im Sohn ist unüberbietbar. Und darum gibt es keine Phase 3 im Reden Gottes. Ja? Darum ist die Bibel, die im Alten Testament, darf ich das mal so sagen, Phase 1 abbildet und im Neuen Testament Phase 2 abbildet, abgeschlossen. Ja? Mehr gibt's nicht. Das ist der große Irrtum des Islam, dass er von einer Phase 3 ausgeht, die dann im Koran vorliegen soll. Aber der Koran ist ja nach eigener Aussage dem Mohammed offenbart worden. Das wäre also, selbst wenn der Koran eine echte Offenbarung Gottes wäre, was er ja nicht ist, es wäre nur ein Rückfall in Phase 1. Das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Wer will mit der Offenbarung eines Propheten zufrieden sein, wenn Gott doch längst im Sohn geredet hat? Jesus ist größer, größer als Engel, größer als Propheten. Und nun wird diese Größe Jesu mit 7 Aussagen ganz eindrucksvoll belegt. Und auf die will ich mich jetzt konzentrieren. Wir haben hier jetzt zuerst 2 Aussagen über seine Stellung, dann 2 Aussagen über seine Person, dann 2 Aussagen über sein Tun und dann eine grandiose Schlussaussage. So, 7 Ausdrücke über die Herrlichkeit Jesu. Erstens, Gott hat ihn eingesetzt zum Erben über alles oder zum Erben aller Dinge. Also Gott hat bestimmt, dass Christus einmal die gesamte Schöpfung mit allem, was dazugehört, erben wird. Und zwar, er ist eingesetzt, ja? Rechtmäßig ist er bereits jetzt eingesetzt als Erbe. Tatsächlich wird er dieses Erbe mit seiner Wiederkunft dann auch antreten, dann wird es in seinem Besitz sein. Und das heißt also, alles Land, alle Häuser, alle Gebäude werden ihm gehören, alle Bodenschätze, alle Bankguthaben. Und dann werden sie ihm auch alle unterstehen und auf sein Kommando hören, Völker und Regierungen, das Klima und der IS, Einheimische und Flüchtlinge, Viren und Bakterien, Mächte und Dämonen, ja, kein Teil und nicht mal ein Aspekt der Schöpfung ist ausgenommen. Ihn hat er eingesetzt zum Erben über alles. Das wird uns zuerst gesagt, damit wir seine Größe, seine Stellung erkennen. Aber auch noch aus einem anderen Grund sollen wir das hören. Dieses Kind, das an Weihnachten ja noch so gleichsam in der Krippe liegt, das wird einmal, wenn es erwachsen ist, unwahrscheinliche Dinge versprechen. Er wird einmal sagen, die Friedfertigen, die werden das Erdreich besitzen. Er wird einmal sagen, seinen Kindern versprechen, dass sie gar nichts trennen kann von der Liebe Gottes, weder Engel noch Gewalten noch Mächte. Er wird sogar einmal versichern, dass der Tod nicht mehr sein wird. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Wie kann er so etwas versprechen? Er kann das, weil er weiß, ihn hat der Vater eingesetzt zum Erben über alles. Er wird das Erdreich erben und darum kann er es versprechen. Er wird, oder die Mächte und Gewalten, die werden unter seinem Kommando stehen. Und darum kann er versprechen, die können euch nicht trennen von der Liebe Gottes. Sogar der Tod wird ihm von ihm überwunden werden. Und deshalb kann er solche großen Dinge versprechen und noch viel mehr und auch halten. Ja? Das hängt mit diesem Satz zusammen. Er ist eingesetzt als Erben über alle Dinge. Zweitens, durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Jetzt könnten wir diesen Satz ja schon an sich beleuchten, aber wir wollen jetzt mal nur gucken, was sagt dieser Satz dann über das Kind in der Krippe? Wenn durch dieses Kind die Welt gemacht wurde, dann sagt mindestens 2 Dinge. Erstens, dann begann seine Existenz nicht mit seiner Geburt. Ja, das ist mal das Allerlogischste. Dann lebte er auch davor schon. Darum haben wir Christen keine Schwierigkeit zu glauben, dass Jesus aus Gottes Welt in unsere Welt gekommen ist und wirklich Gottes Sohn ist. Wenn die Welt durch ihn gemacht wurde, dann kann dieses Kind nicht irgendwann später erst als Sohn Gottes adoptiert worden sein. Wie die liberale Theologie glaubt und weitersagt. Dann ist er von Anfang an, von Ewigkeit her. Das Zweite, wenn durch ihn die Welt gemacht wurde, dann ist seine Machtfülle unbeschreiblich groß. Dann ist er gleich mächtig wie der Vater. Ja, aber doch liegt da so ein kleines Menschenkind in der Krippe, ein echtes Menschenkind. Und daraus ergibt sich eine Spannung, ja? Wenn er so ein kleines Kind ist und die Welt durch ihn gemacht wurde. Und wir können diese Spannung nicht anders ausdrücken, als es die alte Kirche getan hat. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Dass durch ihn die Welt gemacht ist, wird uns wieder zuerst gesagt, damit wir seine Stellung erkennen und warum er größer ist als jeder andere, nur der Vater ausgenommen. Aber es wird uns noch aus zwei weiteren Gründen gesagt, die was mit uns zu tun haben. Erstens, wenn Jesus das alte Leben geschaffen hat, dann kann er auch das neue Leben schaffen. Das ist ja auch eines von seinen großen Versprechen, dass durch ihn eine neue Geburt möglich ist, in der uns neues, geistliches, ewiges Leben geschenkt wird. Wie soll das denn gehen? Fragte Nikodemus. Der hat leider noch nicht den Hebräerbrief lesen können. Ja, der hat nicht gewusst, wem er die Frage stellt. Der hat nicht gewusst, dass er den vor sich sitzen hat, durch den die Welt geschaffen wurde. Da hätte er nicht so eine dumme Frage gestellt. Ja? Dann wäre ihm doch ganz klar gewesen, dass der das alte Leben schaffen konnte, natürlich auch neues Leben schaffen kann. Zweitens, wenn Jesus mit der Schöpfung den Anfang gesetzt hat und mit dem Antritt seines Erbes auch das Ende setzt, dann wird er die Weltgeschichte auch zu diesem Ende hinführen. Dann muss uns der Zustand einer Welt, in der immer mehr aus den Fugen zu geraten scheint, nicht beunruhigen. Das kommende Jahr mag noch viel mehr Unruhe bringen als das jetzt zu Ende gehende. Trotzdem können wir ganz gelassen bleiben. Unser Herr hat die Sache unter Kontrolle. Er wird wiederkommen, die Weltregierung übernehmen. Ich habe mir schon manchmal überlegt, wie lange wird er wohl brauchen, um die Probleme der Welt zu lösen? Ich glaube nicht, dass er da lange für braucht. Ja? Ich weiß, ja, er könnte mit dem Finger stehen, aber manchmal weiß ich nicht, ob er das so machen wird. Ich weiß es nicht. Ja, aber eins ist klar, er wird nicht lange brauchen. Ja, und der Zeitpunkt seiner Wiederkunft steht bereits fest. Merkt ihr, wie gut das ist, dass er den Anfang gesetzt hat, dass durch ihn die Welt gemacht ist, dass er eingesetzt ist als Erbe und damit das Ende auch festgelegt ist, die Art des Endes. Ja, und dann dürfen wir auch im Blick auf das Dazwischen ruhig sein. Dritter Ausdruck, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. So, jetzt folgen zwei Aussagen zu seiner Person, genauer vielleicht zu seinem innersten Wesen. Und das ist eine ganz spannende Sache. Diese Aussage, Abglanz seiner Herrlichkeit, bezieht sich auf die enge Beziehung zwischen Jesus und dem Vater in der göttlichen Dreieinigkeit. Abglanz hat mit der Sonne zu tun. Der Vater wird gleichsam mit der Herrlichkeit der Sonne verglichen und der Sohn mit dem Glanz oder dem Licht der Sonne. Es gab keine Zeit, in der die Sonne existierte und nicht das Licht der Sonne, die Strahlen. Die zwei kann man also nicht voneinander trennen. Und genauso wenig können wir Christus vom Vater trennen. Der Glanz ist gleich ewig wie die Herrlichkeit. Der Sohn gleich ewig wie der Vater. Es gibt auch keinen wesensmäßigen Unterschied zwischen dem Glanz und der Herrlichkeit. Der Glanz ist, wie ich bei der Vorbereitung bei einem gelesen habe, ich fand das sehr interessant, der Glanz ist ausgestrahlte Herrlichkeit. Ist das ein schöner Ausdruck, ja? Der Glanz ist ausgestrahlte Herrlichkeit. Der Sohn ist die ausgestrahlte Herrlichkeit des Vaters. Genauso herrlich wie er. Und wieder wird uns das zuerst gesagt, damit wir die Größe Jesu erkennen. Und es liegt etwas sehr Schönes auch für uns darin. Die Sonne in ihrer Hitze und in ihrer Helligkeit ist unnahbar. Die Strahlen der Sonne erwärmen uns. Der Vater in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, niemand kann zu ihm hinzutreten. Aber nun sendet der Vater den Sohn als Abglanz seiner Herrlichkeit und zudem sollen und können wir kommen, ohne Furcht. Und er erwärmt unsere Herzen mit seiner Liebe und mit seinem Wort. Brannte nicht unser Herz in uns, sagten die Emmausjünger, als Jesus ihnen sein Wort auslegte. Auch Wunder haben die Menschen ja zu Jesus hingezogen, aber Wunder haben sie nicht bei ihm gehalten. Sein Wort dagegen erwärmt, ernährt und hält bei Jesus. Suche die Gemeinschaft mit ihm und seinem Wort. Und wem begegnest du dabei? Dem Abglanz seiner Herrlichkeit. Viertens, er ist das Ebenbild seines Wesens. Dieser Satz hängt sehr eng mit dem Vorhergehenden zusammen, aber er betont jetzt noch zusätzlich, wie genau wir in Jesus den Vater sehen können. Wie die Sonne aussieht, zeigt uns das Licht, das von der Sonne ausgeht, ich glaube mit 8 Sekunden Verspätung hier auf der Erde ankommt. Ja? Es zeigt uns, das Licht der Sonne zeigt uns, dass die Sonne ein großer, runder Ball ist, der da am Himmel steht. Und dieses Licht, dieser helle Glanz, der von der Sonne ausgeht, ist keine bloße Fotografie der Sonne, sondern eine genaue Wiedergabe ihres Wesens. Das ist die Sonne, sagen wir. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist dem Vater genau gleich im Charakter, in den Fähigkeiten. Er ist das exakte Ebenbild seines Wesens. Noch genauer geht's gar nicht. Und diese Genauigkeit bedeutet für uns Verlässlichkeit. Seht, wenn der Vater selber aus dem Himmel sprechen würde, dann wird ja keiner bezweifeln, dass das, was er sagt, auch richtig ist. Ja, schließlich der Vater, der da redet. Weil Jesus das genaue Ebenbild des Vaters ist, ist das, was er hier auf der Erde gesagt hat, genauso verlässlich. Ist die Bibel wahr? Wie oft wird diese Frage gestellt? Ja? Ist das, was Jesus gesagt hat, wahr? Jetzt gibt es ja Sätze, die sind einfach schön. Und zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da kann man fragen, ist das wahr? Aber zumindest ist es schön, wenn es wahr ist. Und es ist wahr. Aber dann gibt es andere Sätze, die sind so richtige Aufreger, wenn das wahr ist. Ja? Ich bin der Weg. Gibt keinen anderen. Die Wahrheit gibt keine andere. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ja ein Aufreger. Ist das wahr? Jesus ist das exakte Ebenbild des Vaters. Jesu Wort ist Gottes Wort, ohne den geringsten Unterschied und darum verlässlich. Fünftens, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. So, jetzt haben wir nach zwei Aussagen über seine Stellung, Erbe, Erschaffer der Welt, zwei Aussagen über sein Wesen, Abglanz seiner Herrlichkeit, Ebenbild seines Wesens. Jetzt zwei Aussagen zu seinem Werk oder Tun. Und dies ist die erste. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und jetzt hoffe ich, dass der Heilige Geist uns zeigt, wie gewaltig diese Aussage ist und wie Jesus wirklich größer und höher ist als alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Er trägt alle Dinge oder noch genauer, er hält alle Dinge zusammen mit seinem kräftigen Wort. Das fängt an im physikalischen Bereich. So eine Kanzel hier, das sind ja eigentlich Moleküle und Atome. Und Atome sind wiederum nichts anderes als Elektronen, die in rasender Geschwindigkeit um einen Kern herum sich drehen. Ja? Und der Stuhl, auf dem sie sitzen, ist im Grunde auch nichts anderes als rasende Bewegung. Und die Steine, die uns umgeben, auch, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Wer sorgt eigentlich dafür, dass uns diese Dinge nicht alle um die Ohren fliegen? Wer sorgt eigentlich dafür, dass die Elektronen in ihrer Bahn bleiben und dass die Atome und die Moleküle die Festigkeit behalten der bestimmten Stoffe? Wer sorgt dafür? Hier steht die Antwort. Und das ist nicht, dass er das einmal getan hätte und dann hätte das bis zum Ende gereicht, sondern hier steht, er trägt Gegenwart. Das macht er in diesem Moment. Das gilt auch für die Atome und Moleküle unseres Körpers. Wenn er nicht in diesem Moment das tun würde, würden wir zusammenfallen, aufhören zu existieren. Ja? Jemand sagte mal, Jesus muss zwei Dinge tun, um uns in den Himmel zu bringen. Das erste, er musste uns erlösen. Kommen wir gleich zu. Und das zweite, er muss dieses hier erhalten. Ja? Sonst kommt kein Mensch im Himmel an. Ja? Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Aber das gilt nicht nur für den physikalischen Bereich. Das gilt auch nochmal in einem umfassenderen Sinn. Es gilt für alle Ordnungen, für alle Institutionen in dieser Welt. Auch deren Bestand garantiert er. Warum haben wir staatliche Ordnung? Wenn er sich da zurückzieht, dann kracht das. Manchmal stellen Menschen und Regierungen und Völker sich ja so richtig gegen ihn. Dann zieht er seine Hand manchmal ein bisschen zurück. Und schon kracht es zusammen. Wir Menschen sollen erkennen, dass allein er den Bestand aller Dinge, aller guten Ordnungen, aller guten Strukturen garantiert. Und dass wir Menschen von uns aus das nicht können, selbst wenn wir es versuchten. Und wir sollen uns ihm zuwenden und an ihn glauben. Aber wenn die Menschen das nicht tun, wenn sie weiter von ihm abfallen, wie uns das für das Ende der Zeit vorausgesagt wird, dann müssen wir auch damit rechnen, dass immer mehr Ordnungen in dieser Welt auseinanderfallen und sogar das Universum, die Sterne, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Atom im Großen, ja? Dass auch die von ihren Bahnen kommen. Merken wir, wie abhängig wir und diese ganze Welt von ihm sind, von keinem anderen, von seinem kräftigen Wort, von seiner Autorität. Wenn das aber so ist, ihr Lieben, wenn er alles um uns herum und uns selber tragen muss, können wir ihm dann nicht auch vertrauen im Blick auf unsere gesamte Existenz? Im Blick auch auf das, was uns jetzt vielleicht besonders Not und Angst macht? Der, der alle Dinge trägt durch sein kräftiges Wort, wird der nicht auch wissen, wie er dich tragen und durchbringen und bewahren kann bis zum Ende durch den Glauben? Und wenn Jesu Wort Wenn es Jesu Wort ist, das alles trägt und zusammenhält, unser Leben, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinden, wollen wir dann nicht seinem Wort auch den entsprechenden Raum geben in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden und in dem Dienstbereich der Gemeinde, für den wir vielleicht verantwortlich sind, zusammenbleiben und zusammenführen, ist ohne das Wort Jesu nicht dauerhaft möglich. Ja? Ich denke, da steckt noch ganz, ganz viel drin in dieser einen Aussage. Sechstens, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Oh, was ist das für ein schöner Ausdruck, ja? Lang ersehntes Werk. Wie viele arbeiten immer noch daran, sich irgendwie selber von ihren Sünden zu reinigen, sie sich auszureden, auf andere zu schieben, einfach zu vergessen und es funktioniert nicht. Wie viele andere versuchen, sie irgendjemandem wegzuerklären, auszureden und funktioniert auch nicht und ist auch nicht nötig. Jesus hat doch vollbracht die Reinigung von den Sünden. Mir ist klar, das wissen vermutlich alle hier, dass er das getan hat, wie er es getan hat. Fast möchte ich sagen, leider. Ja, fast wünsche ich mir, es wäre einer hier, der das zum allerersten Mal hört oder versteht, weil dann würden wir auch noch verstehen, dass das die beste Nachricht aller Zeiten ist. Ja, dass da einer am Kreuz stirbt und mit seinem Blut die Reinigung von allen Sünden vollbringt. Vor einiger Zeit bekam ich einen Gutschein von der SBB zugeschickt, die Schweizer Bundesbahn, über 10 Franken. Zuerst fragt man sich, wo liegt der Haken? Wollen die nur eine Adresse? Ja, oder ist das nur, gilt der nur unter bestimmten Umständen? Aber es war überhaupt keine Bedingung damit verbunden. Die wollten mir einfach 10 Franken schenken. Trotzdem habe ich diesen Gutschein Wochen auf meinem Schreibtisch liegen gelassen. Irgendwann entdeckte ich, dass der ein Ablaufdatum hatte. Da bin ich aber ganz schnell ins Internet gegangen und habe eine Fahrkarte für meine nächste Zugfahrt zum Flughafen gelöst. Und an einer bestimmten Stelle in diesem Prozess, da konnte ich einen Gutscheincode eingeben. Und dann habe ich also meinen Gutscheincode da eingegeben und schwupps veränderte sich der Preis. 10 Franken billiger. Das war eine super Sache. Die hätten wir gleich noch ein paar mehr davon geben können. Aber leider ist es der einzige gewesen. Dieser Satz hier, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, ist Gottes Gutschein für jeden, der seine Sünde loswerden und dem Gericht entgehen und in den Himmel kommen will. Und es gibt nur diesen einen. Willst du ihn nicht einlösen? Liegt dieser Gutschein vielleicht bei einem von uns schon lange rum? Willst du wirklich abwarten, bis im Blick auf dich das Ablaufdatum überschritten ist? Du weißt nicht, wann du stirbst oder nicht mehr klar denken kannst. Willst du den Gutschein nicht heute einlösen? Wie geht das? Glaube an Jesus als den, der die Reinigung von deinen Sünden vollbracht hat. So einfach ist das? Ja. Glaube an den, an Jesus als den, der die Reinigung von deinen Sünden vollbracht hat. So, und jetzt kommt die grandiose Schlussaussage. Und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und das bedeutet so direkt nach dem vorherigen Satz, dass das Versöhnungswerk vollkommen ist und abgeschlossen ist. Es gibt überhaupt nichts weiteres zu tun. Jesus konnte sich setzen. Wenn wir in der Stunde der Anfechtung ängstlich fragen, denn das Werk am Kreuz auch mir meine Sünde wirklich vergibt, da müssen wir nur auf Jesus sehen, wie er sitzt neben dem Vater. Der hätte sich nicht hingesetzt, wenn noch irgendwas gefehlt hätte. Ja? der hätte sich nicht vorher hingesetzt. Dieser sechste Ausdruck läuft also auf diesen siebten gleichsam zu. Aber die anderen, die wir vorher gehört haben, die tun das auch. Wisst ihr, dieser Ehrenplatz neben der höchsten Majestät, der ist nur für eine einzige Person bestimmt, aber nicht für irgendeine. Diese Person, die muss schon sich auszeichnen. Die muss schon was Besonderes sein. Jesus ist der Erbe über alles. Ja, diese Person, die zeichnet sich aus. Durch Jesus wurde die Welt erschaffen. Ja, diese Person, der steht es zu. Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Kein Zweifel, niemand ist besser geeignet, als er auf diesem Platz zu sitzen. Jesus trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Ja, dann steht ihm auch diese Ehre zu. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und ist dafür Mensch geworden und hat dafür sein Leben gegeben und ist dafür gestorben, ein Schandtod am Kreuz. Und er ist ja jetzt im Himmel. Im Himmel ist ja alles vollkommen, ne? Wisst ihr, dass eine Sache nicht vollkommen ist? Sein Körper. Unser Körper ist vollkommen, wenn wir im Himmel sein werden. Sein Körper hat Narben. An den Händen, an den Füßen, an der Seite. Das ist das Einzige, was nicht vollkommen ist. Versteht ihr die Liebe, die dahinter stehen muss, sowas auf sich zu nehmen, dass man in Ewigkeit in gewisser Weise nicht vollkommen ist? Die Person, die eine solche Liebe hat, der steht zu. Zur Rechten der Majestät in der Höhe zu sitzen. Haben wir diesen Aspekt von Weihnachten vielleicht etwas besser verstanden heute? Haben wir verstanden, dass der, der da gekommen ist, Jesus, größer ist und herrlicher und wichtiger und weiser und freundlicher und schöner und als jeder andere? Dann lasst uns ihn anbeten. Jetzt hier auf Erden und in Ewigkeit. Weniger reicht nämlich nicht als eine Ewigkeit. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort und dass wir ein wenig, und wir sind überzeugt, es ist nur ein bisschen, es ist nur die Oberfläche dessen, was es wirklich zu sehen gibt, was wir heute betrachten konnten oder gesehen haben. Wir danken dir, dass du unsere Gedanken auf dich ausrichtest, und wir bitten dich, dass das nicht nur für einen Moment heute so ist, sondern dass es immer wieder geschieht, dass unsere Gedanken von dir als dem großen Magneten angezogen werden, sodass wir an gar nichts anderes denken können. Und offenbare du uns immer mehr von dir, von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit, von deiner Beziehung zum Vater. Herr, wir beten dich an als unseren König, als unseren Herrn, als unseren Erlöser. Und schenk, dass doch noch viele auch durch uns in deinen Bann gezogen werden. Wir bitten dich, dass diese Gemeinde gewissermaßen ein Abglanz deines Glanzes ist. Ein Licht in dieser Welt. Amen.